aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ja, hi Martin, schön, bist du wieder da nach deinem Ausflug nach Sölden.
Ja, hoi Fabio. Ja, zurück im Nebel, kann man sozusagen sagen. Wenn man raus schaut, irgendwie habe ich das Gefühl, es sind Tage grau in grau.
Absolut, absolut. Da hast du in dem Fall ein bisschen Sonne getankt in Sölden. Ich glaube, das war recht schönes Wetter beim Weltcup-Auftakt im Skifahren, wo du ja für die AZ abgedeckt hast, oder?
Ja, zumindest zeitweise ist also wirklich fast schon sommerlich gewesen. Also im Dorf mit dem T-Shirt rumgelaufen sogar. Oben auf dem Gletscher ist es doch kälter gewesen. Aber ja, mir ist dort definitiv über dem Hochnebel gewesen. Aber das Nebelwetter passt ja ein bisschen zum Abschneiden von der Schweizerinnen mit Marc Osmatt, der rausgeht ist. Und Lara Gut-Berami, die erst gar nicht antreten ist. Aber wir wollen ja über Aargauer und Aargauerinnen reden. Und die dürfen wir leider noch nicht zu uns verorten.
Nein, im Skifahren haben wir generell Mühe. Darum haben wir uns eine andere Sportart ausgesucht für heute. Und zwar sind wir beim Bobfahren. Vielleicht kannst du mir uns da schnell ein bisschen sagen, wer wir heute zu Gast haben und warum.
Genau, wir haben Sandro Michel zu Gast. Er ist Bob-Anschieber mit einer tragischen Geschichte. Er ist ja letzten Februar zusammen mit dem Team gestürzt und dann vom eigenen Bob überfahren worden. Und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er sehr lange im Krankenhaus war. Mehrere Operationen hat es gebraucht. Er war sogar in Lebensgefahr. Jetzt ist er auf dem Weg zurück. Befindet sich in der Reha, das ist eine lange Reha-Phase, muss man sagen. Aber immerhin, aber ja, die Saison, die jetzt startet im Bob, auch die wird er definitiv verpassen. Aber umso mehr freut es, dass er trotzdem bei uns ist und erzählt, wie es aussieht nach dem fürchterlichen Sturz und wie es ihm geht. Ja, Sandro, schön bist du da.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Es ist ein bisschen verpönt bei Interviews als erstes zu fragen, wie es jemandem geht, aber bei dir liegt es einfach wirklich auf der Hand und darum einfach als allererstes mal, wie geht es dir?
Ja, das ist eine Frage, die ich schon ein paar Mal beantwortet habe, jetzt in der Zwischenzeit. Nein, es geht mir eigentlich wirklich recht gut, muss ich sagen. Also den Umständen entsprechend darf ich mich sicher nicht beklagen. Logisch bin ich noch nicht dort, wo ich war, aber das, was war, kann ich mir wirklich, bin ich zufrieden, so wie es läuft momentan.
Vielleicht, du hast vor kurzem eine Liste veröffentlicht, was du alles gehabt hast. Und ich würde das gerne einfach mal kurz vorlesen, dass die, die zuhören, das auch irgendwie sich vorstellen können. Diverse Rippenbrüche, gebrochene Schulterblatt, abgeschlagene Muskeln am Brustkorb, starker Blutverlust, ein Lungenflügel, der sich mit Blut gefüllt hat, eine 30x35 cm grosse Wunde an der Hüfte, ein Hüftknochen ausgekugelt, und wo man gesehen hat, und das Bein ist eigentlich nur noch ein bisschen Haut und Muskeln gehangen. Und darum, man kann glaube ich sagen, es ist ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst.
Ja, ein Stück weit sicher. Also ich bin auch ein paar Stunden oder einen Tag sicher in Lebensgefahr gewesen. Und ja, eben sicher auch sehr cooles Bein noch dran, muss ich sagen. Also es ist wirklich, das haben sie auch im Bericht noch geschrieben, eben, es war am Anfang wirklich unklar gewesen, ob man es noch amputieren muss oder nicht. Das ist, man hat wirklich recht Angst gehabt vor Infektionen, weil eben die Wunde ist sehr gross gewesen, es war viel Dreck drin gewesen, es sind Stoffreste drin gewesen, Dreck aus der Bahn. Und, nein, eben, ich kann mich nur wiederholen, ich bin sehr zufrieden, wie das die Ärzte in Dresden gemacht haben. Und ja, Hut ab, wie sie das geflickt haben.
Ja. Mag mich noch erinnern an die Zeit, oder? Man hat immer wieder gewartet auf Neuigkeiten. Man hört Not-OP und wieder OP und dann nochmal ein OP. Wie viel hast du das dort auch realisiert? Oder bist du dort irgendwie noch ja, fast im Koma gelegen? Oder hast du das alles mitbekommen? Jetzt geht es wieder in OP und es geht weiter.
Hey, eben meine Erinnerungen sind eigentlich wirklich komplett weg. Also ich mag mich nicht mehr an die Zeit in Dresden erinnern. Die sind eigentlich wirklich etwa 8-9 Tage, die wirklich komplett weg sind. Ich bin schon bei Bewusstsein und habe schon gewisse Sachen gecheckt. Und auch die Leute, die mich besuchen und im Spital waren, haben schon gemerkt, eben, ich bin schon da. Ich habe auch Sachen gewusst, die passiert sind, die schon länger her waren. Aber ja, eben, das ist wirklich, das ist alles wieder weg. Und von dem her habe ich das sicher nicht bewusst richtig alles mitgekriegt. Ja, vielleicht so ein bisschen im Unterbewusstsein hat man schon gewusst, okay, jetzt kommt nochmal ein OP. Aber sicher nicht bewusst, nein.
Was ist dir vom Unfall, also weißt du, steht noch irgendetwas präsent oder ist das auch schon ab dann sofort gar nichts mehr? Oder ist das etwas, was du irgendwo noch realisiert hast in dem Moment?
Die ganze Fahrt ist bei mir auch komplett weg. Also meine letzten Erinnerungen sind noch so ein bisschen, aber auch mehr schwammig, wie wir sind einlaufen, wie wir an die Bahn gefahren sind. Aber wirklich, wie wir uns in der Garderobe umgezogen haben, wie ich an Schlitten gelaufen bin, das ist eigentlich alles weg. Also. Und auch die ganze Fahrt eben, vom Sturz weiss ich auch wirklich nichts mehr. Also. Da muss ich ja sagen, bin ich eigentlich noch froh.
Dann wollte ich fragen, bist du froh, dass das weg ist oder würdest du irgendwo durch bei gewissen Sachen vielleicht auch helfen, wenn es noch rum wäre, um, ich weiß nicht, ausschliessen, dass irgendetwas falsch gelaufen ist? Also, weißt du, wie du so eine Gewissheit hättest, was dir passiert ist, oder ist eigentlich gerade super, ist es nicht mehr rum?
Nein, also ich muss sagen, ich bin eigentlich schon froh. Ich glaube, wenn ich mich wirklich noch mehr oder weniger genau daran erinnere, dann hätte ich sicher auch extrem Respekt oder Angst, um wieder auf den Bob zu fahren. Also eben, es ist eh noch nicht klar, ob ich das wieder schaffe oder nicht, aber von dem her habe ich das Gefühl, es ist eigentlich nicht schlecht, weiss ich es nicht mehr. Es ist auch recht lang gegangen, bis ich die Bilder anschauen wollte von der Wunde, die ich hatte. Sie haben dort, bevor sie mich operiert haben, haben sie Fotos gemacht. Und dort ist es, also ich wollte sie dann in Dresden sehen, unbedingt, weil ich nicht gewusst habe, was mit mir los ist. Aber wie gesagt, das mag ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe dann irgendetwas erzählt von einem Krokodil, das mich angegriffen hat in der Bahn. Aber nein, also das ist schon eine Zeit gegangen, aber ich glaube, es hat mir schon auch geholfen, so ein bisschen beim Verarbeiten, dass ich gesehen habe, okay, es ist wirklich sehr, sehr viel kaputt gewesen. Und man ist dann halt auch in der Reha immer wieder an dem Punkt, es geht nicht vorwärts, man kommt nicht weiter, das macht weh, warum? Und wenn man Bilder anschaut, muss man schon sagen, mal, okay, das darf noch nicht funktionieren, also das kann gut sein, oder es ist okay, wenn das noch nicht funktioniert. Und man muss sich wirklich auch, also man muss auch schätzen, wie es momentan läuft eigentlich, für das, was gewesen ist, ja.
Haben Sie dich vorbereitet auf die Bilder? Ich meine, das muss ja schon, eben, du hast jetzt nur geschildert, aber das muss ja Horror ausgesehen haben.
Ja, also meine Mutter hat die Bilder auf dem Handy gehabt. Und ein Kollege, der auch viel im Spital war vom Bob-Team, ihm haben sie die Bilder eigentlich gegeben. Und er hat mir auch versprochen, er zeigt die niemandem, er behaltet sie einfach auf dem Handy. Und das ist dann, ich glaube, irgendwie im Juni, Juli ist es mal gewesen, wenn ich gefunden habe, hey, mal, ich will es eigentlich mal sehen. Und ja, man schaut es an, aber man realisiert dann gar nicht so wirklich, dass ich das bin, weil es ist wirklich sehr surreal eigentlich. Also eben, es sieht wirklich aus wie im Krieg. Und es ist sehr, mittlerweile kann ich sie gut anschauen, aber ich sage, wenn jemand einen schwächeren Magen hat, ist es schon ziemlich verstörend, die Bilder. Ja.
Das ist jetzt 8 Monate her, etwa. Nehmen wir uns ein bisschen zurück auf den Weg. Eben, du bist zuerst in Dresden gewesen und dann irgendwann in die Schweiz verlegt worden, aber auch da hat sie dann nochmal Operationen gebraucht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie ist das so der Prozess gewesen, bis da, wo du jetzt bist?
Ja, also eben, sie sind in Dresden, haben sie mich 3-mal operiert gehabt, der Hüfte. Dort ist es vor allem darum gegangen, sie haben die Wunde noch nicht zumachen eben wegen der Infektionsgefahr. Dann haben sie x Liter Flüssigkeiten durch die Wunde alles gespült und einen Teil operiert und einmal ein bisschen zugemacht. Und sie haben dann, glaube ich, 7 Tage nach dem Unfall die Wunde zugenäht. Dann bin ich dann mit dem Regachat in die Schweiz gekommen. Dann bin ich 2 Wochen etwa zu Aarau gewesen, im KSA. Dort haben sie dann eigentlich noch eben am Rücken noch die Operation gemacht, dass wir die Muskeln noch angenäht haben und noch Blut. Ich hatte noch recht viel Blut gehabt zwischen Lungen und Zwerchfell. Das haben sie dann noch rausgekratzt, abgesogen, wie auch immer. Und die Muskeln angenäht. Und dann bin ich auf Belliken gekommen, in die Reha-Klinik. Dort bin ich 10 Wochen stationär gewesen. Habe dann, ja, eben nach, glaub, ich glaube, am 13. April war ich das erste Mal daheim wieder. Einfach so übers Wochenende Nacht. Und dann nach diesen 10 Wochen bin ich heimgekommen. Und dann habe ich eigentlich weiterhin Therapie, aber in Belliken gemacht. Bin dann einfach mit dem Bus auf Belliken. Ist ja zum Glück relativ nahe von Aarau. Von Baden, sorry. Ich wohne ja zu Baden. Und bin dann eigentlich jeden Nachmittag auf Belliken gegangen, genau. und habe dort wirklich alles Therapien mit Wasser, im Wasserbad, wo ich sehr viel gemacht habe, auch viel gebraucht hat und halt die ganzen Physiotherapien und alles, was irgendwie möglich war, gemacht habe.
Dort wirst du auch in Kontakt quasi mit anderen Leuten, die Unfälle hatten, die dann teilweise vielleicht auch ihr Bein verloren haben. Wie war das gewesen? Und zu realisieren dann auch, ich habe wahrscheinlich noch mal Glück gehabt?
Ja, definitiv. Also man hat dort sehr schlimme Sachen gesehen. Es war auch so, ich bin auf Bellingen gekommen, man hat so das Gefühl gehabt, man ist der ärmste Mensch auf Erden. Es geht einem so scheiße, wie auch immer. Wenn man dann so die Sachen auch sieht und eben, wenn man sieht, Leute, die haben beide Beine verloren oder Verbrennungen oder eben, die haben irgendwie, sind irgendwie auf den Kopf gefallen und haben zum Teil fehlt irgendwie ein Teil von der Schädeldecke oder wie auch immer. Also das ist dann schon, man hat dann schon auch wirklich realisiert, okay, mal, man hat schon Glück im Unglück gehabt, das Bein ist noch dran, es sollte wieder mehr oder weniger gut kommen eigentlich und das lernt man dort schon, also haben wir schon schätzen gelernt eigentlich, wie es einem geht, ja, genau.
Wie ist es jetzt? Also kannst du das beschreiben, was bist du jetzt immer noch quasi täglich, wo du hin und her pendelst, in die Therapie gehst oder ist das ein bisschen weniger oder was ist da so dein aktueller Stand gerade jetzt?
Ja, also ich bin eigentlich immer noch 3-mal in der Woche zu Bellingen. Dann arbeite ich wieder ein bisschen. Also ich bin jetzt noch 50% krank oder unfallgeschrieben. Ich gehe dann auch auf Zürich arbeiten. Ich gehe noch viel in die Osteopathie. Dann habe ich 3-mal in der Woche gesagt, auf Bellingen Therapie. Es nimmt immer noch sehr viel Zeit in Anspruch, definitiv. Aber man merkt halt eben, es bringt einen halt wirklich auch weiter. Und von dem her bin ich sehr froh, kann ich das auch so machen. Und da habe ich jetzt nicht einen Arbeitgeber, der jetzt extrem Druck macht und sagt, hey, jetzt musst du wieder arbeiten mehr. Und ich bin auch sehr froh, das Ganze läuft über die Militärversicherung. Weil ich bin dort im WK gewesen, wo der Unfall passiert ist. Und sie sind wirklich auch sehr kulant und tun jetzt da auch nicht irgendwie Druck machen, dass sie das jetzt endlich mal, dass das endlich mal soll besser werden und dass sie das nicht zahlen, die Therapien. Von dem her bin ich dort wirklich sehr gut abgedeckt. Ja.
Und wie steht es so ein bisschen um Einschränkungen, respektive was kannst du schon alles machen? Kannst du Alltag normal bestreiten oder hast du noch Sachen, die dich irgendwo von den Verletzungen her noch einschränken, die nur nicht gehen? Oder wie ist das so ein bisschen?
Ja, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger geht es ziemlich gut im Alltag. Eben, ich habe noch so einen Gehstock, den ich brauche, weil einfach die Stabilität noch nicht ganz vorhanden ist in der Hüfte. Und halt die Beweglichkeit, die sicher... Das ist sicher der Punkt, der mich am meisten einschränkt, eigentlich, die Beweglichkeit von der Hüfte. Wo es halt auch mal so ein bisschen eine Challenge ist, auch zum Schuhbinden, Socken anlegen. Das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die Herausforderungen, die man am liebsten hat. Aber ja, eben, man findet dann auch so ein bisschen Wege, ja, okay, so geht es irgendwie. Und da ist man so ein bisschen zum Teil ein bisschen erfinderisch und muss halt ein bisschen ausprobieren, was ist möglich, was nicht. Aber eben, abgesehen vom Stock kann ich jetzt, wenn ich in die Stadt gegangen oder irgendwie gegangen auf Post, habe ich eigentlich nicht grosse Einschränkungen.
Uli, wenn du es jetzt so beschreibst, stelle ich mir, also ist mich so das erste Mal gesehen, ist so der Kontrast zum Leistungssport ist ja riesig. Wie geht man mit dem um, wenn man dann irgendwann realisiert, hey, ich schlage mich im Alltag damit um, ob ich meine Socken kann anlegen kann, statt dass ich irgendwie Welke brenne und Olympia an Ziel und Zeug und Sachen verfolge. Also weißt du, was hat das mit dir gemacht oder wie schwierig ist das mental, um das irgendwie akzeptieren?
Ja, es ist definitiv nicht einfach. Eben, man hat da schon so ein bisschen die Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Bis jetzt muss ich aber sagen, kann ich mich relativ gut eigentlich von dem oder mit dem befassen und habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwo depressiv wäre oder wirklich ein Trauma hat von dem her. Aber ja, es ist sicher nicht einfach gewesen. Es ist auch eben, ich habe etwa 16, 17 Kilo verloren und das ist schon, gerade am Anfang, es hat schon wirklich heftig gewesen, wenn man sich dann so im Spiegel gesehen hat und gesehen hat, okay, ja, das bin ich, das ist mein Körper, überall Narben und nein, das ist schon noch hart gewesen. Aber jetzt mittlerweile muss ich wirklich sagen, ich bin auf einem relativ guten Weg, ich kann jetzt auch wieder regelmäßig, ich bin auch viel jetzt im Fitness am Trainieren, das machen, was halt geht. Und habe jetzt auch wieder ein paar Kilo können zulegen, zum Glück. Aber ja, es ist sicher noch sehr und sehr langer Weg. Also ich weiß immer noch nicht genau, wie gesagt, ob es noch möglich ist, zum zurückzukommen oder nicht. ich werde alles probieren, was irgendwie möglich ist. Weil ich wollte mir das sicher nicht vorwerfen können, dass ich dann irgendwann mal am Punkt bin, ich habe es nicht probiert, aber es wäre vielleicht möglich gewesen. Aber ja, es war sicher eine rechte Umstellung gewesen.
Ist die Zuversicht, die du jetzt auch ausstrahlst, immer vorhanden gewesen oder hat es schon im Moment der Tiefe gegeben, wo du gedacht hast, oh, jetzt ist mein Leben ab sofort dann komplett anders?
Ja, ich sage, am Anfang haben wir das schon so ein bisschen gehabt, zum Teil, dass man wirklich so gesagt hat, hey, wieso ist mir passiert? Und hat sich dann aber schon eben so gewisse Fragen gestellt, aber ich habe das Gefühl, ich kann mich dort relativ schnell fangen. Ich habe gesagt, hey, es ist passiert, es bringt jetzt irgendwie, es bringt nichts, wenn man sich jetzt da zu fest drauf hängt. Man muss jetzt einfach das Beste aus dieser Situation irgendwie machen und schauen, wie weit man wieder kommt. Und ja, ich glaube, es bringt mir ja dann allgemein, wenn ich es probiere und wenn ich es dann vielleicht nicht schaffe, dann haben wir den Weg sicher also sowieso für den ganzen Reha-Prozess sehr viel gebracht. Aber eben, ich glaube, das ist noch relativ lange nicht abgeschlossen, der Weg. Also es wird schon noch seine Zeit brauchen, bis ich dort an einen Punkt komme, wo ich muss sagen, okay, es geht nicht mehr. Weil momentan bin ich sicher noch nicht an dem Punkt. Aber man weiß nie, was noch passiert. Ja.
Jetzt vor ein paar Wochen hast du auf Instagram dich geäussert zum Unfall, relativ ausführlich. Und zwar hast du dann gesagt, du hättest lange überlegt, ob etwas sollst sagen zum Unfall, also wirklich zum Unfall hergegangen und vor allem, was noch direkt nach dem Unfall passiert ist auf der Bahn. Dann hast du dann auch geschrieben, es beschäftigt dich eben enorm. Ich nehme an, eben, das sind dann wirklich so Fragen, hätte man es können verhindern und was macht man, damit man es künftig kann verhindern?
Ja, definitiv. Also es tut mich schon beschäftigen. Das ist klar. Eben, man muss, es ist noch schwierig gewesen. Ich glaube, für mich ist es einfach auch noch wichtig gewesen, so ein bisschen für den Prozess von der Verarbeitung, dass man das mal los worden ist, das Ganze. Weil ich das eigentlich schon länger mal machen wollte. Aber es sind dann irgendwie immer Sachen wieder dazwischen gekommen oder man hat es irgendwie wieder rausgeschoben. Und ich habe dann gefunden, hey, ich muss das auch für die anderen Athleten irgendwie mal machen, dass die auch mal wissen, was ist überhaupt passiert. Dass die das irgendwie auch so ein bisschen, weil ich finde einfach eben, es ist extrem wichtig, dass man sicher jetzt die Schlüsse aus dem Ganzen kann ziehen, dass das nicht wieder passieren kann. Und das so ein bisschen mein Eindruck war halt, dass man das einfach nicht macht bis jetzt. Darum habe ich gefunden, ich wollte da irgendwie schon noch so ein bisschen das, was in meiner Macht steht, probieren und irgendwie nochmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Druck auch machen, dass man wenigstens aus dem jetzt etwas lernen kann. Ja, ich glaube, es ist wirklich, es ist auch für mich auch sehr wichtig gewesen und ich habe das Gefühl, ich finde auch, es müssen auch mal die anderen hören oder wissen, was ist da überhaupt abgelaufen. Und ich glaube auch, das ganze Feedback ist auch relativ, ist wirklich sehr positiv gewesen, auch von allen anderen Athleten und auch sonst von Leuten, die es halt interessiert. Von dem her, glaube ich, ist sicher das Richtige gewesen, habe ich das gemacht. Ja.
Kannst du mich nochmal schnell, für die, die jetzt den Post nicht gesehen haben und vielleicht auch nicht ganz so nah gewesen sind, der ganze Thema, vielleicht schnell sagen, was aus deiner Sicht jetzt, mit ein bisschen Abstand, was so die Punkte sind, die dir wichtig sind, die dir nochmal ein Anliegen waren, dass die nochmal hast können, platzieren und vielleicht eben, wie du es gesagt hast, auch ein bisschen Druck machen, dass das eben so nicht mehr passiert.
Ja, also es war eigentlich so gewesen, dass ja, wir haben zwei Trainings gehabt. Also es war aufgeteilt gewesen, weil wir relativ viele Schlitten gewesen sind und dann sind eigentlich, am Morgen ist eine andere Gruppe gefahren und wir am Nachmittag. Und am Morgen hat es auch schon einen Sturz gegeben vom Team von Johannes Lochner, vom Deutschen. Und dort ist auch ein Anschieber ist aus dem Schlitten gefallen und ist auch bewusstlos in der Bahn liegen geblieben. Also es ist eigentlich eins zu eins das Gleiche passiert wie bei uns. Sie haben einfach extrem Glück gehabt, dass sie die Leute, die noch im Schlitten waren, haben irgendwie den Schlitten können festheben, dass er nicht mehr zurückgerutscht ist. Und es sind glaube ich auch Zuschauer, die zufällig an der Bahn waren, haben einem anderen, der bewusstlos in der Bahn gelegen ist, können helfen, dann aus der Bahn kommen. Und die sind dann wirklich auch aktiv auf die Bahn zu und haben gesagt, hey, ihr müsst dort Leute herstellen, dass sie helfen können, weil man hat ja wirklich eigentlich dort schon gesehen, was kann passieren. Aber man hat dann halt wirklich einfach keine Reaktion gezeigt von der Bahn. Und ja, dementsprechend ist ja dann unser Unfall passiert. Und eben, das ist so ein bisschen mein Vorwurf, ist sicher einfach, ich finde, wieso haben wir dort keine Leute hergestellt? Weil es ist wirklich niemand dort gewesen vor Ort, der dort etwas gemacht hat. Und ich finde, das ist eigentlich schon eben, das ist ein bisschen mein Hauptpunkt, wo ich finde, hey, ihr hättet dort reagieren müssen und das wäre eigentlich nicht zu viel verlangt gewesen.
so eine Bahn, die Sicherheitsvorkehrungen, die werden ja auch abgenommen. Und da ist auch der internationale Bobverband, der das macht. Es ist nicht nur der Betreiber von der Bahn, der verantwortlich ist. Und der hat das ja offenbar für gut befunden. Und auch im Nachgang, dass irgendwie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch jetzt nicht irgendwie im Rückblick gesagt, wir hätten etwas anderes machen müssen.
Ja, genau. Also es wird homologiert, die Bahnen. Und die Bahn in Altenberg sieht eigentlich vor, dass Schlitten, die stürzen, dass die zurückrutschen und dann werden sie am tiefsten Punkt von der Bahn eigentlich rausgenommen. Und das ist auch ein Punkt, den ich nicht verstehe, weil man hat immer das Risiko, dass jemand aus einem Schlitten fällt. Eben Stürze passieren, die passieren auf jeder anderen Bahn auch. Aber ich finde ich auch ein bisschen schwach, dass man das in einem Konzept so vorsieht, weil eben, wie gesagt, man hat immer das Risiko, dass jemand rausfällt, dass jemand bewusstlos dann halt liegen bleibt, weil er sich irgendwie eben entweder durch einen Sturz oder sonst irgendetwas den Kopf anschlägt. Und das verstehe ich auch nicht ganz, warum, dass man das so auch vom internationalen Verband gut geheissen hat, weil eben das Risiko, das ist bewusst. Und das haben wir ja wirklich einfach in Kauf genommen, so wie das aussieht, weil man muss ja nicht allzu viel studieren, dass man weiss, was kann passieren, wenn so ein Schlitten zurückrutscht und einer in der Bahn liegt.
Im Sport sagen wir immer, es soll noch schneller, noch spektakulärer werden. Das ist ja auch im Bob etwas. Also die Präparierung spielt da eine Rolle, aber auch die Schlitten, die immer schneller werden. Hast du ein bisschen das Gefühl, die Athleten werden da wirklich vergessen? Also am Schluss, sie tragen das Risiko, aber wir wollen Spektakel haben, oder?
Ja, vielleicht ein Stück weit schon. Und es gibt halt schon einfach, eben, es gibt gewisse Bahnen, da ist das nicht so ein Problem, wenn man schneller wird. Aber es gibt halt auch wirklich gewisse Bahnen, wie ich sage jetzt mal Altenberg, wo gewisse Kurvenkombinationen hat, wo man einfach, eben, wenn man dann wirklich so viel schneller ist, wo es dann einfach nur noch Glück ist, ob man durchkommt oder nicht. Und das finde ich dann schon so ein Punkt, wo man einfach nicht vergessen darf, eben die Sicherheit der Athleten. Und es kann nicht sein, eben, dass man eigentlich mit gut Glück durchkommt, sondern es muss wirklich so sein, dass das Können vom Pilot eigentlich abhängig ist, ob man durchkommt oder nicht. Und wie gesagt, Stürze passieren im Bobsport, das ist auf jeder Bahn so. Aber ich finde, es soll nicht davon abhängig sein, wie schnell das Bahn ist oder eben, ob es überhaupt noch fahrbar ist. Das finde ich eigentlich schon nicht so zielführend im Sport. Ja. Und für die Zuschauer ist es ja noch nicht, für die Zuschauer ist es ja nicht spannender, ob jetzt das Rennen eine Sekunde oder zwei schneller ist oder nicht.
Was mich ja fast ein bisschen schockiert hat, ist die Reaktion vom Internationalen Verband, der fast schon zynisch sagt, dann müssen sich halt die Athleten ein bisschen besser ausbilden und so weiter. Ich meine, es sind Top-Teams gestürzt. Wir sind in der letzten Saison, sind in der WM Dritte gewesen, sind im Weltcup-Podest und alles mögliche. Und dann eigentlich so ein bisschen die Verantwortung abschieben. Ja, wenn die besser sind, dann passiert so Zeug weniger. Und du liest irgendwie mit einem Bein, der fast ab ist im Bett und hörst so Sachen. Ich meine, das muss hässig machen, ne?
Ja, also vielleicht noch kurze Korrektur. Das ist nicht der Internationalverband gewesen, sondern der Chef von Bahn Altenberg. Aber ja, definitiv. Das hat mich dann schon auch recht hässig gemacht, als ich das gesehen habe, wie die reagiert haben. Weil, ja, ich finde auch, es kann nicht das Ziel sein, eben, dass man solche Aussagen dann auch trifft in so einer Situation. Und eben, was ich vorher auch noch wollte sagen, was ich vergessen habe, ist, eben, sie haben sich auch nicht bei mir gemeldet. Und sie hatten wirklich genug Zeit gehabt. Ich habe dann erst irgendwie etwa 6-7 Wochen später mal gesagt, hey, ich finde es sehr schwach, habe ich nie etwas gehört. Und dort hatte sie wirklich Zeit gehabt, eigentlich, um sich mal melden bei mir und mal nachfragen. Aber eben, sie sind sich da wirklich gar keine Schuld bewusst und finden immer noch, dass sie alles richtig gemacht haben.
Ja. Eben, wenn ich es richtig rausgelesen habe, ist wirklich ein Appell von dir auch, dass das nicht mehr so soll passieren, oder? Du hast vorher auch gesagt, Feedback sagt wunderbar gewesen, aus der Bob-Szene, also von anderen Fahrern. Ich meine, jeder Sportler hat hofft, dass er gesund bleibt und dass alles dafür gemacht wird. Sind sie eigentlich froh, dass du da vorpreschst und auch deutliche Worte wählst?
Ja, also von gewissen habe ich sicher auch das Feedback gekriegt. Eben, sie finden es sehr schön, dass ich da eigentlich so ein bisschen einstehe für die Athleten. Und eben, wie gesagt, ich meine, mein Unfall ist passiert, das kann man leider nicht mehr rückgängig machen. Aber ich finde, es soll für die anderen Athleten das Nötigste gemacht werden, dass so etwas sich nicht wiederholen kann. Und wie gesagt, eben, es ist bei mir schon relativ knapp gewesen. Ich hoffe schwer, dass das nicht wieder passiert, weil eben, es hätte auch anders können ausgehen und das hoffe ich schwer, dass das nicht passiert in der Bobszene.
Ja. Ist für diese Saison irgendetwas angepasst worden, punkto Sicherheit auf der Bahn, oder ist da alles beim Alten genau gleich wie letztes Jahr an der Uni, dass es irgendeine Konsequenz gehabt, was in deinem Fall passiert ist?
Ja, sie haben jetzt gerade letztens so ein Statement rausgelassen von der IBSF, ob das jetzt aufgrund von meinem Statement war oder auch sonst. Es wird glaub, schon auch von den anderen Verbänden recht Druck gemacht, dass man dort etwas macht. Aber das Statement war eigentlich einfach, ja, sie stellen jetzt mehr Leute her. Je nachdem, eben, ich weiß nicht, Bahn Altenberg kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht so gut. Aber dort ist je nachdem, wo das der Schlitten herrutscht, kommt man gar nicht wirklich an die Bahn an. Und dann bringt es halt auch nicht so viel, wenn dort mehr Leute dort stehen, weil sie den Schlitten eh nicht erreichen. Da denke ich, wären sicher andere Massnahmen wären sicher zielführender gewesen. Aber sonst, ja, allzu viel habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört oder mitgekriegt, ob jetzt wirklich etwas gemacht wird. Ich hoffe es schwer, dass dort etwas unternommen wird, ja.
Jetzt würde ich gerne wieder noch ein bisschen vorausblicken. Und zwar, du hast vorher am Anfang des Gesprächs gesagt, das Ziel ist, wieder Bob zu fahren. Wie nahe bist du im Bobsport schon wieder gekommen, außer Kontakt mit anderen Fahrern? Also weißt, bist du mal zumindest im Bob wieder anlangen oder musst du da die volle Distanz noch ein bisschen suchen?
Nein, also bis jetzt habe ich noch keinen Bob gesehen, richtig. Aber es ist halt auch nicht gerade Saison, von dem her, den hätte ich auch nicht gesehen, wenn ich keinen Unfall gehabt hätte. aber nein, also was ich sicher habe, ich bin jetzt gerade in Macklingen diese Woche mit dem Team. Ich mache mein Reha-Programm, sie trainieren einfach so für sich. Und das gibt mir schon recht viel, habe ich das Gefühl, dass man einfach so ein bisschen eben den Kontakt zu den Leuten behalten kann. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich gesehen habe bis jetzt.
Du hast gerade das Team angesprochen. Ich meine, für Teamkollegen muss das Ganze auch brutal sein. Da gibt es noch den Pilot, der fährt, wo dann vielleicht denkt, ui, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, wären wir nicht umgekehrt. Wie haben Sie da den Austausch gesucht und das aufgearbeitet, den Fall?
Ja, also definitiv für die Teamkollegen ist es sicher sehr schwierig gewesen, gerade auch für die zwei, die noch im Schlitten gehockt sind. Der Michi ist ja der hat auch eine schwere Hirnerschütterung gehabt. Er mag sich zum Glück, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr wirklich an den Unfall erinnern. Aber ja, für die anderen zwei ist es sicher auch sehr hart gewesen, weil die haben das Ganze dann halt auch gesehen. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt sicher auch darüber geredet und ich habe dann relativ früh auch gesagt, hey, also, dass ich an Michi sicher keinen Vorwurf mache, weil das ist eben, wie gesagt, ein Sturz kann passieren im Bobsport. Ich bin ja schon x-mal gestürzt, es ist nie irgendetwas passiert. Ja, das Schlimme ist ja dann eigentlich das, was nach dem Sturz passiert ist. Und dort ist sicher der Michi überhaupt nicht schuld. Also von dem her haben wir das, denke ich, sicher in dem Sinne so aufgearbeitet, dass wir auch eben, wir haben es miteinander besprochen und ich habe ihm das relativ früh auch können sagen. Ja, das ist so ein bisschen das.
Gibt es so einen Grundsatz, man sagt, wenn irgendetwas passiert ist, muss man es möglichst schnell wieder machen, dass die Angst nicht zu gross wird, wenn das bei dir unmöglich. Wie bereitest du dich auch vielleicht, ich meine, das fängt wahrscheinlich früh an, falls es dann hoffentlich klappt, auf die Rückkehr vor, auch im psychischen Bereich. Macht man das jetzt schon?
Nein, eigentlich nicht. Und ich muss auch sagen, durch das, dass ich halt wirklich nichts mehr weiss, habe ich jetzt Stand heute eigentlich das Gefühl, hey, ich könnte jetzt in den Schlitten hocken und habe jetzt da kein Problem damit. Wie es denn wirklich ist, wenn ich am Balken stehe, weiss ich natürlich nicht. Aber ich habe jetzt eigentlich eben wirklich, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt Mühe damit hat, wieder in den Schlitten hineinzuhocken. Wie es dann in Altenberg wird ausgesehen, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ja.
Ist für dich aber immer klar gewesen, schon ganz früh morgen, ich will unbedingt nochmal fahren? Oder hat es einen Moment gefunden, hast du, nein, ist gut, danke, das mache ich nie mehr?
Nein, also für mich ist eigentlich schon mehr oder weniger immer klar gewesen, dass ich es nochmal probieren will, dass ich, wenn es geht, zurück in den Sport möchte. Ja.
Es ist auch eine Motivation, oder? Wenn man etwas vor Augen hat, das man erreichen will. Das erzählen viele Sportler. Egal, ich meine, bei dir ist jetzt irgendwie der Worst Case eingetroffen, aber auch sonst bei Verletzungen. Es hilft natürlich, ein Ziel vor Augen zu haben.
Ja, ich glaube definitiv, dass das recht hilft. Und eben, das haben wir auch von anderen Sportlern, die schwere Verletzungen hatten, schon gehört. Das hilft extrem viel, die ganze Motivation und das Ziel vor Augen, dass man noch immer darauf herstafft. Und ja, das hilft mir schon viel, ja.
Tut man da in diesem Moment vielleicht auch, wenn es mal wieder schwer geht und man kommt nicht vorwärts, der Prozess zieht sich hin, rufst du dann mal wieder Bilder ab? Eben, ich habe eine WM-Medaille geholt, ich war in den Olympischen Spielen gewesen. Oder gibt es andere Wege, wie du dich motivierst?
Ja, das mache ich jetzt eigentlich weniger so ein bisschen in dem Sinn sagen, ja, was man schon erreicht hat, sondern einfach, was mir recht hilft, ist, ich habe jetzt ein bisschen angefangen, auch wirklich halt so ein bisschen im ganzen Reha-Prozess, dass man viel ein bisschen Videos macht. Und wenn man dann eben so ein Punkt ist, es geht nicht vorwärts, man kommt nicht weiter, dass man dann so die Videos anschaut, wo bin ich etwa vor einem Monat, wo bin ich vor 2 Monaten gewesen. Und ja, dann sieht man dann auch wieder so ein bisschen, was, dass man doch immer noch Fortschritt macht und dass es doch immer noch in die richtige Richtung geht, ja.
Wenn du gerade Fortschritt ansprichst, wie gibt es da irgendeinen Zeitplan, sag ich mal, weißt du, wo du sagst, hey, look, bis dort und dort ist es realistisch, dass es so weit könnte sie sich wieder mal in einen Bob sitzen, oder ist das noch so weit weg, dass das gar noch nicht so weit aus dem Plan ist?
Ja, ist halt noch schwierig zu sagen. Aber ich meine, logisch, mein Ziel ist eigentlich Olympia 26. Ist sicher relativ kurzfristig, sage ich jetzt mal, was die Verletzung auch angeht. Ich meine, dass ich diese Saison verpasse, ist mir klar. Ist immer noch schwierig zu sagen, ich muss es vorzu immer ein bisschen nehmen, wie es kommt. Weil eben, wenn wir realistisch sind, wenn ich will, im 26 wieder Bob fahren, dann muss ich ja spätestens nächsten Sommer eigentlich, oder wenn es geht, im Frühling eigentlich schon wieder parat sein, um können richtig trainieren, dass ich wieder in die Form komme. Von dem her, aber ich finde es noch schwierig zu sagen, was ist realistisch und was nicht. Ja. Weil eben, muss ich vorzu ein bisschen nehmen, wie sich das entwickelt, wie die Fortschritte sind. Eben, es ist auch möglich, dass es nicht mehr so weit kommt, dass ich dann irgendwann merke, okay, nein, die Einschränkungen sind zu gross, es reicht nicht mehr. Aber von dem wollen wir jetzt eigentlich nicht ausgehen, darum ist es wirklich noch schwierig zu sagen, ob es auf 26 schon reicht oder dann erstes Jahr Saison drauf. Ja.
Wenn man dir so zuschaut, dann hat man das Gefühl, du wirst Bobrennen in diesem Winter schauen, du willst jetzt nicht nichts davon sehen und quasi denken, oh, jetzt ich hocke da daheim, also wirst du das verfolgen aktiv?
Ja, das sicher, ja. Also eben, man hat ja sehr guten Kontakt zu seinem Team und auch zu den anderen Sportlern, auch von den anderen Nationen, und das werde ich sicher die Bobrennen eigentlich schauen. Das Ziel ist eigentlich auch, dass ich in St. Moritz dann mal raufgehen kann, also dann mal an der Bahn bin und eben mal so die anderen Leute dann wieder sehe. Das ist eigentlich schon das Ziel, ja. Und eben die Bobrennen werde ich sicher auch schauen.
Würde ich sagen, wir wünschen dir von Herzen alles Gute, dass der Weg möglichst schnell geht und dass wir dann hoffentlich sogar das Olympische Spiel wieder über dich berichten können. Das wäre natürlich der Idealfall. Danke, hast du Zeit genommen. Es war eindrücklich.
Sehr gerne.
Merci.
Von euch, ja.
So, und bevor wir uns im zweiten Teil den ausführlichen Regionalfußball widmen, haben wir, wie es sich gehört für unseren Podcast, noch einen Newsblock drin, wo wir euch ein bisschen updaten, was im Aargauer Sport so alles läuft. Und für das übergebe ich mal Martin für die erste News.
Ja, wir haben es gesagt, der Winter nähert und da passt doch Görling. Und zwar haben die jetzt gerade schon Titelkämpfe, Europameisterschaften von den Frauen in Finnland. Los geht das am 16. November und für die Schweiz dabei, wie könnte es auch anders sein, das Team Tirinzoni. Titelverteidigerinnen haben sich den Schweizer Trials klar durchgesetzt. GC haben die 4-0 geschlagen und sind wieder der EM dabei. Sie sind ja Tourgast, also internationaler Titelkampf, und haben natürlich wieder Top-Favoritinnen am Start.
Ich würde auch sagen, als Titelverteidigerinnen werden sie wohl wieder sicher um Medaillen mitspielen. Wir drücken da schon jetzt mit ein bisschen Vorlauf Daumen, dass das dann klappt. Bereits erfolgreich gewesen, das ist kein Ausblick, sondern ein kleiner Rückblick, ist im Triathlon das Sven Thalmann aus Aarau. Das ist schon ein paar Tage her, aber seine Leistung ist so gut gewesen, dass wir gefunden haben, die müssen wir auch jetzt im Podcast noch würdigen, obwohl es schon ein Moment her ist. Und zwar ist er in Barcelona am Ironman hervorragender Fünfter geworden. Das an sich wäre schon eine Meldung wert, aber er ist nicht nur Fünfter geworden, sondern er hat auch noch eine hervorragende Zeit hingelegt. Er hat es nämlich geschafft, dass er die 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Velo fahren und dann noch den abschliessenden Marathon in einer Zeit von 7 Stunden und 40 Minuten gemacht hat, plus noch 13 Sekunden. Und das ist einerseits Schweizer Rekord und andererseits aber auch die schnellste Zeit, wo jemals irgendein Triathlet gelaufen ist, bis im ersten Ironman. Also das ist ja, quasi ein Weltrekord für das Ironman-Debüt, wenn man das so sagen
will. Nicht schlecht, würde ich sagen.
Würde auch meinen. Dann können wir auch schauen, was von ihm da in Zukunft noch kommt. Wir wechseln jetzt aber noch ein bisschen zu den Hallensportarten, die ja schon wieder zumindest im Gang sind. Und da würde ich gerne mit Handball starten. Und für Handball, da muss nicht ich etwas erzählen, sondern da habe ich dich, Mede. Sag schnell, wie ist da der HSC Surara in der Nazi A unterwegs?
Immer noch gut, auch nicht mehr ganz so gut wie am Saisonstart. Sie haben jetzt gerade am Wochenende ein spektakuläres Spiel gehabt, Fadi Winterthur, wo sie letztes Jahr im Playoff-Viertelfinal dramatisch in Spiel 5 rausgefallen sind. Das Mal ist es wieder eng geworden und der HSC hat eigentlich in letzter Sekunde noch ausgleichen können zum 28-28. Das war ein schönes Erfolgserlebnis, weil zuletzt hat es zweimal in Serie eine Niederlage gegeben. So ein der Flow vom Anfang, wo man alles gewonnen hat und jeder Gegner konnte mithalten, der ist ein bisschen verflogen. Man spürt jetzt ein bisschen, dass der Kader doch nicht der breiteste ist. Sie haben jetzt erste Ausfälle. Es läuft nicht mehr so ein Ring. Trotzdem, Tabelle immer noch auf einem sehr guten vierten Rang. Ja, man hat sich jetzt wieder gefangen mit dem Unentschieden und hoffen wir natürlich, dass das aufwärts geht. Sieht also nach wie vor gut aus, trotz dieser kleinen Bäste zwischen
denen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe schnell nachgeschaut, dass in der Nazi B so läuft. Jetzt haben wir ja schließlich auch noch Aargauer Teams im Einsatz. Und zwar 3, 2 bei den Männern, 1 bei den Frauen. Da gebe ich euch natürlich auch noch ein kurzes Update durch. Dort ist Endige Baden bei den Männern mit 11 Punkten aus 7 Spielen auf dem 3. Platz und immer noch voll dabei im Spitzenkampf und auch im Aufstiegsplatz. Von dem her sehr gut gestartet. Der TV Mühlin ein bisschen weniger gut gestartet. Die haben 6 Punkte aus 8 Spielen und sind 10. Sind aber, haben gleich ein kleines Polster hinten gegen die Abstiegsränge. Sieht aber eher nach einer Saison vielleicht so ein bisschen im Mittelfeldausstand jetzt. Und dann haben wir noch bei den Frauen ein neues Nazi-B-Team. Und zwar die HSG Aargau Ost. Die sind neu aufgestiegen und spielen jetzt in der Nazi-B mit. Das machen sie sehr gut bis jetzt. Sie haben aktuell Rang 5, 6 Punkte aus 7 Spielen. Das sieht noch solid im Mittelfeld aus. Auch schon wieder einen schönen Abstand gegen Hinteren. Von dem her würde ich sagen, das ist doch ein guter Start für die Aufsteigerinnen von der HSG Aargau Ost.
Dann bleiben wir bei den Frauen, aber gehen zurück in die Nazi A und wechseln die Sportart. Basketball. Haben wir ja gerade 2 Aargauer Teams in der höchsten Liga. Und zwar Baden Basket 54 und die Altkante Aarau und es sind 6 Spiele mittlerweile gespielt und die beiden sind im Mittelfeld klassiert. Baden hat 3-mal gewonnen und ist damit 4. Aarau hat 2-mal gewonnen und ist auf dem 7. Rang. Und am 19. November kommt es dann zu Aarau im Telly zum Derby von diesen beiden. Da lohnt sich sicher ein Besuch.
Definitiv. Und wir wechseln nochmal vom Basketball weiter in den Hallensportart Volleyball. Und dort sind wir in der Nazi B von den Frauen. Dort haben wir 2 Teams, ebenfalls aus Aarau und aus Baden. Damals ist es nicht Altikanti Aarau und Baden Basket, sondern damals ist es der BTV Aarau und Kanti Baden. Die sind auch beide sogar sehr gut gestartet, sind an der Spitze von der zweithöchsten Liga mit dabei. Noch 7 Runden, dort ist Baden 3. und Aarau 4. Und auch hier steht gleich ein Derby an, den Termin könnt ihr euch auch merken, genau wie im Basketball, dort ist es am 19. und im Volleyball ist es am 23. November zwischen Baden und Aarau, dann direkt duell in der Volleyball-Nazi-B der Frauen.
Dann gehen wir zurück aufs Eis, zum Eishockey, Erstliga mit den Argovia Stars und den Red Lions Rheinach. Haben wir ja auch da 2 Teams in dieser Liga. Und gerade der Argovia Stars läuft deutlich besser als im letzten Jahr, wo es sehr schlecht aus den Startlöchern gekommen sind. Das Mal sieht es gut aus, zumindest einigermaßen gut. Mit 9 Punkten aus 7 Spielen sind sie auf dem 6. Platz. Ganz solid, würde ich sagen. Und ja, die Red Lions haben bisher 6 Punkte aus 5 Spielen. Auch das ein ansprechender Start. Und Anfang Dezember, genauer am 3. und am 8. Dezember, gibt es dann das Derby zweimal nacheinander. Ja, auch dort würde es sich wahrscheinlich lohnen, mal reinschauen.
Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich das beste Eishockey, was ihr im Aargau findet. Und nachdem wir jetzt mehrere Mal immer 2 Teams pro Liga hatten, haben wir jetzt in dieser Sportart, wo als nächstes kommt, einfach 1 Team, das dafür, wo ganz vorne mit gekämpft. Und zwar sind wir jetzt im Judo und bei Bruck. Dort sind die Brucker Judokas sind am Final Four Turnier im Einsatz. Das ist am kommenden Wochenende. Und dort ist es so, dass Brucker ja die letzten zwei Mal Vizemeister geworden sind. Und jetzt wollen sie den Titel zurück auf Bruck holen. Und das Final Four Turnier findet in Genf statt. Und wir drücken die Daumen, dass das Vorhaben klappt und wir uns schon bald können über einen Schweizer Meistertitel freuen.
So lange News haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und ich habe ja auch noch mal etwas.
Also von ja, dem her, Wahnsinn.
Ja. Ringen. Ringerstaffel frei Amt. Dort geht die Qualifikationsphase zu Ende. Und zwar am nächsten Samstag. Und wenn wir mal drauf schauen, sind sie im Moment auf dem dritten Zwischenrang mit 6 Siegen aus 9 Kämpfen. Und zum Abschluss gibt es noch das Duell mit Einsiedlern. Die sind gerade hinter ihnen. Und ja, dann kommt es nachher zu den Halbfinals. Und ich nehme an, die Ringerstaffel Freie Amt will unbedingt ins Finale.
Ja, ich glaube, nachdem sie das letzte Mal, in welche Richtung im Kopf, noch ein bisschen blöd verspielt haben, am Schluss glaub, sogar die Medaille verpasst haben, wäre da ja wieder das Ziel, dass es in Richtung Medaille geht, ja?
Würde ich auch sagen.
Sehr gut. Heute haben wir euch da ein kleines Update rundherum gegeben, zu allen Hallensportarten, die gerade laufen. Ich weiß nicht, wenn es gerade in den Sinn kommt, dass wir Badminton vergessen haben. Ich weiss, dass Team Argovia auch im Einsatz sind. Die haben gut gestartet. Von dem her, auch dort, die sind auf Kurs. Da können wir uns auch darauf freuen. Das ist auch Nazia. Dort lohnt es sich auch mal, wenn ihr vorbeischaut, wenn das die im Einsatz sind. Genau wie bei allen anderen Sportarten, die wir euch jetzt aufgezählt haben, ebenfalls. Von dem her, ihr habt viel Auswahl und seht viel guten Sport im Kanton Aargau, auch im Winter.
Ja, und zum Abschluss vom heutigen Podcast schauen wir noch auf Fußballplätze im Kanton Aargau. Und zwar ist dort jetzt gerade die Hinrunde vorbeigegangen an diesem Wochenende in der zweiten Liga. Und wie immer, wenn ich das mache, habe ich einen Experten da dabei. Und zwar ist das der Nick Dömer, der zusammen mit mir bei der Aargauer Zeitung sich um den Regionalfußball kennt. Und Thema ist, wo, wenn man auf Tipps von Anfang Saison schaut, auch mehr weiss als ich. Darum schön bist du da. Hoi Nick.
Hoi Martin.
Ja, die Runde ist vorbei und Klingnau ist Erste. Fangen wir vielleicht gerade mal mit dem an. Überraschend, oder nicht?
Nein, alles andere wie überraschend. Ich glaube, wenn wir Wettquoten gehabt hätten am Anfang der Saison, dann wäre die bei Klingnau sicher mit Abstand am tiefsten gewesen. Weil, individuelle Qualität ist ja schon von Anfang an klar gewesen, dass die am höchsten in diesem Team ist.
Ja, wir sind letztes Jahr ja schon stark unterwegs gewesen, sind jetzt offenbar noch ein bisschen stärker. Was macht das Team denn so stark?
Ja, ich glaube schon, dass es dann am Schluss Breite ist. Binnen ist ja immer noch der Miloš Ivanović gesperrt. Dort ist der Ausgang immer noch offen. Wie lange? Und da reden wir ja von einem absoluten Ausnahmekönner für die Liga und sie haben es trotzdem eigentlich problemlos hergebracht, ihn können zu ersetzen. Wenn wir jetzt anschauen, eben 9 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage, 50 Goal geschossen. Also es gibt in diesem Team einfach namentlich mit einem Kapetanovic, der jetzt 10 Goal geschossen hat, oder einem Gudelli, der auch wieder bei 9 Goal ist. Also sie haben einfach vorne die Jungs, die Goal schiesst.
Was aber schön ist, sie sind auch nicht irgendwie völlig weg. Es ist genau ein Punkt, was Vorsprung haben auf Schönewert Niedergösgen und auch Suhr mit 27 Punkten nur 3 hinten dran. Also es ist jetzt irgendwie noch nicht so, dass man nach der Hälfte der Saison schon kann sagen, okay, Klingnau wird das ganz sicher machen. Und das macht irgendwie auch Freude. Die Liga scheint trotz allem recht ausgeglichen.
Absolut. Also vielleicht ist es gerade, also ich finde es ehrlich gesagt sogar fast ein bisschen überraschend eng vorne. Also auch Schöne muss man da gerne mal sehr lobend erwähnen, dass sie es hergebracht haben, ihnen so dicht auf den Fersen zu bleiben. Obwohl so im Direktduell zwischen der Schönewert Niedergösgen und Klingnau eine relativ deutliche 1-5 Niederlage gibt aus Sicht von Schöne. Aber ja, es ist nur ein Punkt am Ende. Also weil sie einfach so ihre Pflichtaufgaben oder die Hausaufgaben, wie man so schön sagt, souverän erledigt haben. Und ja, also meine auch Suhr und Lenzburg sind in Schlagdistanz. Also klar, Lenzburg 5 Punkte, also dort liegt eigentlich gar keine Aussetzung mehr drin in der Rückrunde, wenn sie vorher noch wollen, um den Titel kämpfen. Aber ja, also da ist schon noch etwas möglich, kann man so sagen.
FC Lenzburg hat ja das Problem immer ein bisschen. Sie kommen irgendwie einfach in der Hinrunde immer schlechter auf Tour als in der Rückrunde. Jetzt sind sie aber immerhin wirklich näher dran als auch schon. Aber grundsätzlich kann man ja sowieso sagen, es sind die üblichen Verdächtigen, die jetzt vorne sind. Also wir haben, wo wir vor der Saison tippt haben, ja, die nehmen natürlich vielleicht nicht gerade den Rang gerade richtig, aber es ist jetzt kein Team ganz vorne dabei, wo man muss sagen, das ist jetzt die grosse Überraschung von dieser Hinrunde. Oder siehst du das anders?
Nein, eigentlich nicht. Also eben, meine, bei Klingnau und bei Suhr haben wir ja wirklich zwei Mannschaften vor, die wollen aufsteigen, die das schon betont haben. Und auch effektiv, da muss man nur die Kaderliste durchgehen, dann weiss man, dass das Top-Teams in dieser Liga sind. Lenzburg eigentlich auch gespickt mit grossen Namen. Vielleicht eben fast am überraschendsten, könnte man sagen, vielleicht schon die Leistung von Schöni, wobei eben, ich habe sie aufs Eis tippt vor der Saison, weil ich einfach gewusst habe, dass sie auch mit sehr viel Kontinuität arbeiten. Und das bewährt sich halt auf lange Zeit immer. Und darum kommt es jetzt für mich schon nicht ganz, ganz so überraschend. Aber ich sage jetzt mal, einfach wenn man Kaderlisten durchgeht, dann sind natürlich Klingnau, Suhr und Lenzburg schon ganz klar on top, oder? Wie du richtig gesagt hast, also ich glaube, dass die vier Spitzenteams sind in dieser Saison, das hätte man auch schon vorher können prognostizieren.
Dann schauen wir doch, wir haben vier neue Teams in dieser Saison, wo in die Liga gekommen sind. Vor allem ein Aufsteiger, finde ich, mischt da recht cool mit. Und zwar der FC Spreitenbach, 20 Punkte, 10 weniger als Klingnau. Rang 7. Ich habe vor der Saison gedacht, die könnten noch ein bisschen etwas reissen in dieser Liga. Du warst eher skeptisch gewesen. Was macht sie im Moment gut? Oder ist das Momentaufnahme oder schwierig zu sagen?
Also es lohnt sich sicher gut für einen Aufsteiger, kann man sagen. Ich weiss nicht, wie weit jetzt die Ambitionen noch gehen oder ob man sich jetzt da oder sich sogar noch irgendwie sicher hofft, dass man noch ins vordere Drittel reinkommt. Ich glaube, momentan mit dem siebten Platz ist man sicher gut bedient als Aufsteiger. Erste Saison ist sicher nie leicht. Von dem her gesehen, ja, machen einen guten Job dort. Und sind wir gespannt, wie sich das Projekt dort noch weiterentwickelt.
Wir haben zwei Mannschaften in dieser Liga, die lange höherklassig gespielt haben. Mit dem SC Zofingen und Schöftland, die jetzt zurück sind in dieser Zweitliga. Und ja, Schöftle ist eigentlich gut angekommen in dieser Liga. Sie haben auch wie Spreitenbach 20 Punkte. Das ist okay. Ein bisschen schwerer tut sich Zofingen nach dem freiwilligen Rückzug aus der Zweitliga. Inter, drittletzte, nur 10 Punkte. Ein bisschen hat man es aber auch erwartet, dass es nicht ganz einfach wird in dieser Saison.
Ich habe für beide, ehrlich gesagt, fast ein bisschen schwarz gesehen, oder? Weil sie auch finanziell ganz klar müssen Druckstufungen machen. Und ja, wahrscheinlich jetzt auch vorwiegend wieder auf eigene oder für junge Spieler setzen. Und für da muss man sagen, hey, also Schöftland echt gut dabei. Also überraschend, fast überraschend gut. Und bei Zofingen, es war fast ein bisschen zu erwarten, dass es eine mühsame Saison gibt. Ja. Das ist sicher so.
Ja, eben die Umbrüche, die wo passieren, wenn Mannschaften zurückgezogen werden oder absteigen, also, das ist ein bekanntes Thema. Macht es nicht einfach. Wir haben nochmal einen Aufstieg neben Spreitenbach. Und zwar Küttingen, der auch zurückgekommen ist in die Zweitliga. 15 Punkte, Rang 9. Auch solid, würde ich sagen.
Ja, vielleicht sogar. Also ich finde, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen unter den Erwartungen. Sie haben Mühe gehabt, so mit Saison jetzt zu finden. Ist ja der Drittligameister, muss man halt dann dazu sagen. Sind ja wirklich äußerst souverän aufgestiegen. Und das ist ein Verein mit sehr viel Potenzial. Also ich habe das Gefühl, da geht es tendenziell auch noch darauf in der Rückrunde. Sie haben jetzt wirklich im Verlauf von der Hinrunde sich ein bisschen besser auch können einleben. Ich glaube, sie haben auch Verletzungspech gehabt. glaube, 15 Punkte ist insofern in Ordnung, weil du jetzt gegen hinten, ja klar, hast ein bisschen Polster auf den Abstiegsplätzen, dann musst du jetzt auch nicht nervös werden. Ich hab das Gefühl, das geht tendenziell eher bergauf noch mit den Kütiger.
Dann haben wir ja irgendwie eine Fußballkrise im Freiamt, wenn ich auf die Tabelle schaue. Was ist eigentlich dort los? Bremgarten abgeschlagen Letzte, nur 5 Punkte. Die zweite Mannschaft vom FC Wollen zweitletzte, immerhin 10 Punkte. Auch der FC Mutschellen mit 11 Punkten ganz hinten dabei. Irgendwie läuft es gerade nicht rund im Freiamt.
Ja, ich weiss nicht, was dort los ist. Irgendwie ist der Wurm drin. Ja, Mutschellen sicher die grosse Enttäuschung, ganz klar. Dass man sich jetzt so gar nicht gewohnt war in den letzten paar Jahren. Das ist ja eigentlich der Vorzeigeverein gewesen, der dann auch souverän in die zweite Liga Inter aufgestiegen ist. Und ja, jetzt hat es ja dort auch den Trainerwechsel gegeben. Luka Jodic musste gehen, seinen Platz räumen. Jürgen Seeberger jetzt, wohl der prominenteste Trainer, der Platz nimmt, zumindest seit ich den Aargauer Fußball journalistisch mitverfolge. Ja, spannend. Er ist ja jetzt seit 4 Matches, glaube ich, am Wirken. Es ist ein bisschen Auf und Ab seither. Also auch er hat nicht komplette. Er hat das Ganze auch noch nicht komplett können stabilisieren. Mal schauen, was er im Winter mit dieser langen Vorbereitungszeit dann kann zaubern. Aber ja, also Mutschale 11 Punkte nach 13 Runden, da wird also niemand zufrieden sein. Und der Kader ist auch viel, viel zu gut für so eine magere Ausbeute. Also da, auch dort habe ich das Gefühl, da wären wir natürlich ganz ein anderes Gesicht gesehen von diesem Verein. Ja, für Zofingen wollen 2 und Brem, also Bremgarten sowieso, glaube ich, wird es brutal eng in der Rückrunde. Spannend wird natürlich jetzt auch sein, um mal schauen, wie der FC Wollen reagiert auf die Krise von der U23. Ich denke, ja, die Aufgabe von der U23 ist ja in der Regel auch eher, dass man einfach die Spieler weiterbringt, und das Resultat ist wahrscheinlich auch ein bisschen zweitrangig, aber irgendwie muss es ja schon auch im Interesse von der ersten Mannschaft sein, dass sie ihre zweite irgendwie können in der höchsten regionalen Liga zu behalten. Ich glaube, es könnte einfach je nachdem noch heikel werden, weil wenn du dann ja, auch in der Rückrunde in die richtige Spuren kommst, in den letzten 5 Runden, darfst du auch nicht mehr einfach Spieler runterschicken. Aus der ersten Mannschaft. Also so einfach wird es dann eben nicht gemacht. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Verein da noch für Kräfte freisetzt, dass denn das vielleicht doch noch gut kommt für die zweite Mannschaft.
Es ist relativ entscheidend in diesem Abstiegskampf, aber ich bin da schon auch ein bisschen bei dir. Ich kann kaum im Interesse vom FC Wollen sein, dass sie quasi ihre jungen Leute in der Drittliga sich entwickeln lassen. Das Gefälle von der Zweiten in der Drittliga, das ist definitiv da. Also das Niveau in der Zweitliga ist sehr hoch im Moment und gut. Und das würde ich ein bisschen darauf hindeuten, dass dann anfangs Rückrunde das grosse Feuerwerk losgeht. Aber eben, sie können ja nicht einfach alle vom Eis abziehen, sonst läuft es dort überhaupt nicht mehr. Ja, wird spannend werden. Ich würde auch sagen, Bremgarten, wenn da nicht noch so ein Wunder passiert und irgendwo, keine Ahnung, ein verstecktes Kessel gefunden wird, obwohl ja niemand zahlt in dieser Liga. Und dann wird das sehr schwer mit dem Klassenerhalt. Und ja.
Also eben, meine Zofingen kann man vielleicht sicher auch noch schnell sagen, oder? Meine Zofingen ist über Jahrzehnte hinweg einer von den ja, erfolgreichste Aargauer Fußballvereine gsi, ein wichtiger Stützpunkt auch in der Nachwuchsausbildung. Ist schon ein ungewohntes Bild, so ein Verein wie der SC Zofingen in der zweiten Liga hat es gesehen. Ja, ich bin auch dort mega gespannt, was ob man dann sogar sagt, ja, Restart in der dritten Liga in Ruhe wieder etwas komplett Neues aufzubauen, oder also eben wie dort so ein bisschen vielleicht auch die Philosophie vom Club ausgerichtet wird, da muss man sich jetzt sicher auch ein bisschen neu finden. Und ja, ist einfach sicher ja, ein sehr speziellen Anblick gerade, dass man so einen grossen Verein so tief unten in der Regionalliga sieht, ja.
Jetzt machen wir das, was wir schon Anfangssaison gemacht haben, aber nicht ganz so ausführlich. Ich wollte für dich eigentlich nur einen Tipp haben, wer wird Meister. Und Machen wir doch den Absteiger auch. Welche drei Teams würdest du so ein bisschen Ansporn zu bieten für die Mannschaften, dass sie vielleicht rausgehen? Fang doch du an. Und ich sage, ich bleibe dabei. Ich habe es vor der Saison gesagt. Ich glaube, der FC Lenzburg holt jetzt eine grosse Aufholjagd an. Ich erhöhe den Druck nochmal auf das Team. Und sie machen es das Jahr nach vielen Anläufen. Und Absteiger, ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, Bremgarten verwünscht mit ihnen runter muss. Jetzt bin ich ein bisschen frech und sage, Gränichen kommt noch in die Bredouille und Zofingen ist tatsächlich dann auch die Mannschaft, die es wird bereichern.
Das ist gewogt, ja. Also, was ich noch sagen wegen dem Lenzburg-Tipp, man muss übrigens noch ein Kränzchen binden für den Fidan Tafa. Der Mann ist, glaube ich, inzwischen etwa 36 und schon wieder zoberst, wie der Torschützliste oder der zweithöchste. Jemand, der einfach seit Jahren seine Goal schiesst, würde ich sagen, vielleicht sind es dann am Schluss seine Goal, wo Lenzburg zum Aufstieg führen tun, wäre vielleicht für ihn dann auch nochmal ein spezielles Karriere-Highlight in seinem Karriere-Herbst. Ich bin aber kein Fan im Wind und bleibe da meinem Ursprungstipp treu. Ich gehe weiterhin mit dem FC Schönwürd Niedergüssgen als Aufsteiger, wo ich schon muss sagen, es ist schon brutal schwierig, an Klingnau vorbeizukommen. Trotzdem muss man ja da manchmal seinem Ursprungstipp dann auch treu bleiben und das mache ich jetzt an dieser Stelle. Ja, wegen der Absteiger, ich glaube, Zofingen rettet sich und wird, für die wird es bergauf gehen. Ich sage, am Schluss von dieser Saison, Bremgarten wollen, sehe ich als Absteiger. Und es wird auch, ich gehe mit dem FC Gränichen, es wird der FC Gränichen noch verwünschen.
Da sind wir uns einig. Abgerechnet wird dann Ende Saison, da werden wir uns wieder sehen. Dann lassen wir die Hose richtig ab und schauen auf alle unsere Tipps zurück. Und ja, bis dahin, danke Nick, dass du da gewesen bist. Und
sehr gerne, danke dir.
Und für alle, die zugelassen haben, schön, sind ihr wieder dabei gewesen. Feedbacks sind gern willkommen. Wenn ihr irgendetwas habt, meldet euch einfach am besten auf redaktion@argauersport.ch.
argauersport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.